Ich glaube, wir haben nach wie vor eine absolut starke Substanz, auch an Erfindungen, Intellectual Property Rights, also Patente und so weiter, alles, was wir da tun, das ist nach wie vor extrem stark. Das größte Problem, glaube ich, was die Leute sehen, ist, wir sind in einer Transformation. Das heißt, Transformation heißt, es muss sich etwas verändern und es wird sich für jeden von Einzelnen von uns etwas verändern. Technologie wird sich verändern. Wir kriegen Technologien, mit denen können Sie sich auseinandersetzen oder nicht. Wenn Sie es nicht tun, werden Sie irgendwann mal abgehängt werden. Das heißt, man muss anfangen, neu zu lernen, neue Geschäftsmodelle zu lernen, aufzubauen und zwar nicht dahin zu investieren, wo man die letzten 20 Jahre investiert hat, sondern zu gucken, wo gebe ich Geld aus für die Zukunft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der Industrie in unserer immer digitaleren Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcaststudio hier in Düsseldorf. Er ist einer der wichtigsten CEOs Deutschlands und gleichzeitig einer der interessantesten Gesprächspartner, wenn es um neue Technologien, aber auch um die Zukunft der deutschen Wirtschaft geht. Er war schon mehrfach hier im Podcast zu Gast und es geht um Roland Busch, den CEO von Siemens. Mit ihm spreche ich heute und unser Gespräch schließt ein durchaus turbulentes Jahr in Deutschland, aber auch in der ganzen Welt ab. Siemens ist ja ein Weltkonzern und dadurch nämlich automatisch betroffen von den vielen Konflikten, Krisen, Kriegen und technologischen Disruptionen. Roland Busch steuert das Unternehmen hin zu einer Firma, die das Digitale, also die Software, mit der realen Welt verbindet. So will er das Unternehmen sowohl widerstands- als auch zukunftsfähig machen. Wie er das genau angeht, ob das wirklich funktionieren kann, welche mahnenden Worte er in Richtung Politik findet und warum er trotz aller Kritik am Standort in diesem Jahr 1 Milliarde Euro in Deutschland investiert, mit welchen Gefühlen er in die USA schaut und warum er trotz allem immer noch optimistisch ist. All das bespreche ich heute mit Roland Busch hier bei Handelsblatt Disrupt.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Und damit kommen wir jetzt zu meinem Gespräch mit Roland Busch, seit gut 3 Jahren der CEO von Siemens. Und ich sage ganz herzlich willkommen. Hallo, Herr Busch.
Grüß Sie, Herr Mattes. Geht's Ihnen gut?
Wunderbar. Hektische Vorweihnachtszeit, aber glaube ich ein sehr guter Zeitpunkt, jetzt zu sprechen. Und damit würde ich gleich mal zu einem Zitat von Ihnen kommen. Sie haben nämlich vor kurzem mal gesagt, das Betriebsmodell der Welt sei kaputt. In einem gemeinsamen Gespräch mit Satya Nadella war das, dem Chef von Microsoft. Das hört sich ja ziemlich furchterregend an. Was ist da genau kaputt?
Was ich damit meinte, war Folgendes. Wie hat sich die Welt, wie wir sie heute erleben, wie hat sich diese Welt über die letzten 30 Jahre entwickelt? Und da ist natürlich Stich China heraus als verlängerte Werkbank für Fertigung. Das heißt, und das haben nicht nur europäische, auch amerikanische Firmen, die vielleicht ganz besonders gemacht, gesagt haben, okay, wo kann ich billig fertigen lassen? Schauen Sie Apple an, die haben nur noch die Designhoheit, gefertigt wird komplett anders. Mhm. So, und dann ist natürlich, was ist passiert? China ist zum Fertigungsstandort der Welt geworden, zum Industrialisierungsstandort der Welt. Deswegen ist es der größte Industrialisierungsmarkt der Welt. Und über die Zeit hat natürlich China auch damit Technologie sukzessive gelernt und auch eigen entwickelt. So, und was ist jetzt passiert? Und das hat mir auf die Spitze getrieben, wenn die Leute der Meinung sind, dass Deutschland naiv war, sich so abhängig zu machen vom russischen Gas, dann sage ich, was richtig naiv ist, dass die ganze Welt zu über 90% von diesem Hochleistungschip aus Taiwan abhängt. Also ohne die geht kein Rechenzentrum, sie können in den Keller gehen, ihr altes iPad ausgraben. Also es ist wirklich, das muss ich mir vorstellen. Das ist meine Abhängigkeit, die ist unglaublich. Gleiches hat für viele andere auch Vorprodukte stattgefunden. Es wird kein Auto produziert auf der Welt, wenn sie nicht Produkte aus China importieren. Und das, da stehen wir heute. Dann kam Geopolitik, es kam der Ukraine-Krieg und alle haben sich gedacht, ja, Resilience ist auch was wert. Und im Übrigen ist das getrieben auch, sicherlich auch durch Kapitalmärkte, die sagen, ich möchte Quartalsergebnisse sehen, muss man besser werden. Also geht man halt und geht, nimmt diese, die, macht dieses, diese Arbitrage von geringeren Lohnkosten, Skalierung, also immer hochskalieren, also Abhängigkeit auf eine Firma bringen, die das immer größer skaliert. Beispiel auch Solarmodule. So, und jetzt stellen wir fest, na, so kann das ja nicht weitergehen. Wir müssen also Resilienz erhöhen. Das heißt, das Geschäftsmodell ist jetzt gebrochen. Jetzt fangen die Leute an, sich zu überlegen, wo kann ich jetzt neue Fertigungen aufbauen? Nicht da, wo ich so schon immer aufgebaut habe, nicht inkrementell in China, sondern woanders. Wo kann ich damit auch neue Märkte erobern, Marktzugang gewinnen auf der anderen Seite? Und natürlich ist das auch eine Frage der technologischen Souveränität. Denn natürlich hat China jetzt auch technologisches Know-how aufgebaut, teilweise auch führend in manchen Bereichen. Und jetzt ist die Frage, ja, sind wir jetzt zu kurz gekommen und müssen wir jetzt wieder selber wieder nachlegen. So, und das passiert momentan.
Und damit sind wir schon im Zentrum der politischen Debatte. Es gibt ja gerade die großen Diskussionen darüber, wie diese Bundesregierung eigentlich überhaupt einen Haushalt aufstellen kann. Und da sind wir eigentlich ja genau bei dem Thema, das Sie ansprechen. Nämlich auf einmal stehen die milliardenschweren Subventionen für Chipwerke in Deutschland zur Disposition. Ob es dann kommt oder nicht, ist im Moment völlig unklar. Trotzdem die Frage, mit welchen Gefühlen blicken Sie auf diese Diskussion?
Also zunächst mal ist meines Erachtens es sehr, sehr wichtig, wenn wir über den Haushalt und das Budget reden, in die Zukunft zu investieren. Und das heißt, sind für mich im Wesentlichen drei Elemente. Das eine ist die Infrastruktur. Wir können nicht weiter auf Substanz leben, weder in der Mobilität noch im Energienetze, Verteilnetze, auch in der Kommunikation. Der zweite Punkt ist Aus- und Weiterbildung, Schulen, Universitäten, Immigration, schlaue Immigration, die besten Köpfe anziehen. Deutschland lebt nun mal von seinen Erfindern, von den tollen Köpfen und den Ingenieuren, die wir haben. Das ist unser Geschäftsmodell, das müssen wir ausbauen. Und der dritte Punkt ist der, zu unterstützen, da wo es nicht von alleine geht, in neue Technologien. Also nicht nach hinten blicken und das Alte erhalten, sondern nach vorne blicken und schauen, welche Wertschöpfung kann und muss ich in Deutschland verteidigen? Und da geht es wirklich um eher High-Tech als, ich mache es jetzt mal schwarz-weiß, eher High-Tech als High-Energy-Intensive. Es gibt vielleicht einen Überlapp auch.
Jetzt, und das ist ein Plädoyer für Intel und Co., also für die Subventionen?
Jetzt, genau, da kann ich Ihnen mal meine Logik erklären. Ich habe gerade darüber gesprochen, dass 90% der Hochleistungschip aus Taiwan kommen. Stellt sich die Frage, wollen wir diese Abhängigkeit eintauschen gegen eine aus USA? Also sprich, also China und USA, und dann können wir halt an zwei Bereichen kaufen. Stellen Sie einmal die Wahl nach vorne vor, wie die ausgehen können in den USA, und wenn es dann mal eng wird, dann haben wir halt auch keine. Also dann kann man sagen, ist der Markt dann auch groß genug in Europa, um dass wir uns eine Chipindustrie leisten können und wettbewerbsfähig zu sein, also Resilienz, Diversifizierung? Antwort ist ja. Also ich glaube, Europa sollte in der Lage sein, zumindest einen Teil seiner Chips zu fertigen. Dann stellt sich die zweite Frage, kann ich Ihnen mal stellen. Wenn Sie jetzt mal Europa vor sich hätten auf der Landkarte, stecken Sie mal die Nadel da rein, wo Sie glauben, dass man das ansiedeln könnte.
Ja, in der Mitte von Europa.
Würde Ihnen wahrscheinlich der Dresdner Umfeld einfallen, weil Sie müssen ja irgendwo aufaddieren, wo Sie Kompetenzen haben. Es geht ja auch um, das ist ja wirklich nicht um die Investition, es geht um die Menschen, um das Ökosystem dazu. Also würde einem so dieser Osten Deutschlands, Dresden und der like einfallen. Und dann ist die letzte Frage, wenn das, und dann ist der nächste Punkt, ist das eine Technologie, die sich verteidigen lässt? Also ist es technologisch differenziert? Ist es? Das ist sehr, sehr, sehr komplex. Und es geht nicht nur um die Maschine, die Sie reinstellen, wie Sie sie betreiben, das ganze Ökosystem dazu. Also das steht Deutschland ganz gut zu Gesicht, in Hightech zu investieren. Und dann stellt die allerletzte Frage, muss man denn subventionieren, um die nächste Welle an wirklich substanzieller Halbleiterfertigung nach Deutschland zu kriegen? Und dann ist die Antwort ja. Ich gebe ein Beispiel, wenn TSMC in USA jetzt ein neues 3- oder 5-Nanometer-Werk aufbauen würde, die schreiben in 5 Jahren noch keine schwarzen Zahlen. Würden sie die gleiche Investition in Taiwan machen, würden sie das in 2, 3 tun oder sogar relativ schnell. Das heißt, man muss eine Motivation geben, warum sollte jemand jetzt genau das tun, was ich vorhin beschrieben habe, aus abweichen von dem mein altes Geschäftsmodell, wie es immer lief, weiter betreiben und inkrementell investieren. Da braucht man eine gewisse Motivation, also Subvention dazu. Und wenn man das einmal gemacht hat, und ich glaube auch nicht, dass das mit einer gegeben ist, man muss dann schon all in gehen und sagen, ich bin bereit, da auch nochmal nachzuinvestieren, dann werden Sie in, ich sage jetzt mal, 5 bis 10 Jahren haben wir eine substanzielle Halbleiterfertigung mit all dem, was dazugehört. Und das ist die Zukunft.
Was würde passieren, wenn die jetzt gestrichen werden müsste? Was wäre das Signal? Wie würden Sie das bewerten?
Naja, ich meine, das Erste wird sein, ich würde vermuten, dass Intel dann sich einen anderen Platz sucht. Sie könnten in Irland weiter investieren, wo sie auch schon sind, oder Ähnliches, also ausweichen. Das wäre dann wahrscheinlich auch die Abschreckung, dass die dann sagen, okay, man kann sich nicht darauf verlassen. Das heißt, die Industrie wird woanders sich ansiedeln. Und für mich wäre es eine vertane Option, wirklich Zukunft zu gestalten, industrielle Zukunft zu gestalten. Wir haben jetzt über Semiconductor gesprochen und Halbleiter. Wahrscheinlich könnten wir das auch für andere Industrien tun, wie Wasserstoff oder Ähnliches. Aber das Muster wäre das Gleiche. Ich glaube, wenn man jetzt nicht bereit ist und auch wirklich konsequent für diese Investition in Zukunft ein klares Commitment abzugeben, dann haben wir ein Problem. Und die 3 Felder habe ich hier aufgezeigt.
Lassen Sie uns mal einen Schritt zurückgehen. Wir sind jetzt am Ende eines wirklich turbulenten Jahres, in der Wirtschaft wirklich nicht alles so gelaufen ist wie geplant. Wenn Sie jetzt mal auf Deutschland, auf die deutsche Wirtschaft, auf die deutsche Industrie schauen, was sehen Sie da?
Zunächst mal, ich glaube, dass wir nach wie vor mehr Potenzial haben, als wir glauben. Also wir reden uns irgendwie schlecht. Also alle wird nicht mehr investieren, Industrien wandern ab. Ja, das ist teilweise der Fall. Und es gibt auch manche Industrien, die man vielleicht auch nicht mehr halten kann. Aber wir blicken zu wenig nach vorne. Das muss man einfach sehen. Ich bin der Meinung, dass wir nach wie vor nicht die Geschwindigkeit haben, mit der wir arbeiten müssen. Also mit der Geschwindigkeit, mit der wir jetzt Erneuerbare aufbauen, die Geschwindigkeit, mit der wir Genehmigungen vergeben für Gaskraftwerke, die wir brauchen. Wir brauchen Pika-Kraftwerke, um die Dunkelflaute zu überbrücken. Die Geschwindigkeit, mit der wir Entscheidungen treffen, für bauliche Maßnahmen, zum Beispiel an der Schiene. Aber auch die PISA-Studie zeigt, ich glaube, Aus- und Weiterbildung, wir haben nicht zu dem Wettbewerb aufgeholt, dass wir unsere Aus- und Weiterbildungssysteme weiterentwickeln. Ich glaube, das muss man einfach sagen. Es liegt einfach, vielleicht, das ist, glaube ich, kein Erkenntnisproblem. Ich glaube, die Themen sind aufgerufen, an denen wir arbeiten müssen. Für mich geht es um 2 Punkte. Das eine ist einfach viel schnellere Umsetzung dessen, was man machen möchte. Und das zweite ist Fokus. Ich glaube, das größte Problem ist, dass wir versuchen, ich sage mal, die Regierung hat mehr oder Deutschland hat mehr Probleme oder Herausforderungen zu lösen, als wir Geld haben. Demzufolge muss man irgendwann entscheiden, was tue ich und was tue ich nicht. Und das ist ein schwieriger Prozess. Da gibt es immer welche, die gewinnen, welche, die verlieren. Aber sonst gleichverteilen funktioniert nicht und Stillstand eben auch nicht.
Was sehen Sie denn, wenn Sie nach Berlin schauen? Die Bundesregierung hatte sich ja eigentlich ein ganz neues Deutschland-Tempo vorgenommen. Können Sie das irgendwo erkennen, ja oder nein?
In Ansätzen. Also wenn man zuhört, ich spreche jetzt mal für unsere Versorger zum Beispiel, die sagen, ja, wir sehen schon, dass jetzt auch die Genehmigung für Windmühlen schneller funktioniert oder Ähnliches. Wenn Sie mich fragen, sehe ich Fortschritte bei der Digitalisierung der Verwaltungsprozesse oder der Genehmigungsprozesse, dann sage ich, ich sehe sie nicht.
Da wurde eher ganz viel Geld gestrichen gerade, genau.
Da ist auch kaum Budget übrig geblieben. Also das ist falsch. Ich glaube, das ist ein Riesenthema. Aber auch das
beschleunigt. Was passiert jetzt apropos Budget? Ich meine, jetzt wird noch mehr Budget überall gestrichen. Was wird am Ende die Folge dieser Diskussion sein, die gerade stattfindet? Welche Sorgen machen Sie sich da vielleicht auch?
Also, ich meine, ich kann es nicht sagen, weil der Prozess noch nicht durch ist. Angeblich die anfänglich 60 Milliarden Lücke ist ja dann auf 17 zusammengeschrumpft. Jetzt gibt's, weiß nicht, wie viel noch fehlen, aber es wird da irgendeine Antwort geben.
Wo würden Sie zuerst sparen?
Ich sage Ihnen, ich glaube, ich drehe es rum. Ich habe Ihnen drei Felder genannt und die kann ich immer wieder noch wiederholen. Infrastruktur muss ausgebaut werden, unser Ausbildungssystem und Zuwanderung, das ist für mich ganz, ganz entscheidend. Und der letzte Punkt, selektiv in Industrien investieren, die Zukunft Deutschlands sind und nicht die Vergangenheit.
Also Bürgergeld könnte man ein bisschen was einsparen.
Und das wird sicherlich nicht das komplette Budget auffressen, was man dazu braucht. Und dann muss man eben gucken, wo man eine Priorität setzt. Ich würde vielleicht eine Lanze muss ich hier auch noch brechen. Ich halte nichts von einer 4-Tage-Woche in einer überalternden Gesellschaft, wo wir auch auf massive Immigration angewiesen sind. Wäre es angebracht, dass die Leute, die arbeiten möchten, also ich rede nicht über das Eintrittsalter, das Renteneintrittsalter, ich rede über die Leute, die in Rente sind und auch gerne weiterarbeiten möchten. Oder dass man Leute motiviert durch Steuerabsenkungen nach der 35. Arbeitsstunde oder ähnliches oder nach der 40., was auch immer, dass sie dann sagen, ab dann gibt's keine Steuern, dass man sozusagen mehr arbeiten möchte. Also Leute in die Arbeit bringen, ist für mich viel entscheidender, als dafür zu bezahlen, dass sie nicht arbeiten.
Also es ist ja genau die umgekehrte Diskussion verglichen mit der, die wir gerade führen. Es wird über Pflicht zur Zeiterfassung gesprochen, es wird über 4-Tage-Woche gesprochen. Die Debatte wäre dann ja auf den Kopf gestellt. Es gibt zahlreiche Vorschläge, auch Vorschläge, steuerliche Erleichterungen zu bekommen für jede Stunde, die man über seine vertraglich vereinbarte Arbeitszeit hinaus weiterarbeitet. Genau. Ich verstehe Sie so, dass das eine der Ideen wäre. Ich würde gerne nochmal nachhaken. Bürgergeld, wären das so die Sozialleistungen? Müsste man da jetzt ran, wenn es dann am Ende nicht reicht? Die drei Punkte haben wir verstanden, Ihre Prioritäten. Nur, dass wir verstehen, wo Sie dann sparen würden?
An der Stelle, ich würde da auch nicht sparen. Ich werde etwas selektiver. Und zwar in zwei Dimensionen, also wirklich da, wo es notwendig ist und wo man wirklich Leuten hilft, die es auch absolut nötig haben auf der einen Seite. Und das Zweite, ich würde dann vielleicht mehr in Gutscheinen ausgeben, dass dann auch wirklich das Geld zum Beispiel in Bücher angelegt wird, in Schule oder ähnliches und halt nicht in irgendwelche anderen Themen. Also dann wirklich gezielt an die notwendig haben und dann auch wirklich in die Not investieren, was man dazu braucht.
Sie haben eben gesagt, wir machen uns schlechter, als wir eigentlich sind. Das ist eine Beobachtung, die ich auch mache. Ich habe in den vergangenen Wochen viel auch mit Geschäftsführern, Unternehmerinnen, Investoren gesprochen und ich muss sagen, die Stimmung aktuell fühlt sich für mich so schlecht an wie noch nie zuvor. Also der Blick auf Deutschland, der Blick auf die Politik. Und deswegen fand ich es interessant, dass Sie gesagt haben, wir sind eigentlich nicht so schlecht, wie wir uns machen. In welchen Bereichen beobachten Sie das besonders? Wo sind wir eigentlich besser, als wir gerade denken?
Also ich denke, wir haben nach wie vor einen unglaublich starken Mittelstand, also diese Hidden Champions mit Technologien, die die Welt braucht, die sie auch nirgends anders finden. Das ist unglaublich stark. Ich glaube auch, dass wir nach wie vor noch extrem starke Ökosysteme um Schlüsselindustrien haben. Automotive, da kann man jetzt drüber reden, was da noch alles gemacht werden muss. Das würde ich nicht abschreiben, definitiv nicht. Muss ich auch transformieren. Auch die anderen Branchen, die Zukunft haben, Chemie, Pharmazeutik, Medizintechnik, Riesenthema. Das heißt, ich glaube, wir haben nach wie vor eine absolut starke Substanz, auch Erfindungen, Intellectual Property Rights, also Patente und so weiter, alles, was wir da tun, das ist nach wie vor extrem stark. Das größte Problem, glaube ich, was die Leute sehen, ist, wir sind in einer Transformation. Das heißt, Transformation heißt, es muss sich etwas verändern und es wird sich für jeden von Einzelnen von uns etwas verändern. Technologie wird sich verändern. Wir kriegen Technologien, mit denen können sie sich auseinandersetzen oder nicht. Wenn sie es nicht tun, werden sie irgendwann mal abgehängt werden. Das heißt, man muss anfangen, neu zu lernen, neue Geschäftsmodelle zu lernen, aufzubauen und zwar nicht dahin zu investieren, wo man die letzten 20 Jahre investiert hat, sondern zu gucken, wo gebe ich Geld aus für die Zukunft.
Können Sie das mal runterbrechen? Was heißt das? Es wird sich für jeden Einzelnen was verändern. Was ist das? Was heißt das konkret? Wo kommt die Technologie also bei allen?
Beispiel, an? Wir haben im Rahmen unseres 2 Milliarden Investitionsprogramms investieren wir 1 Milliarde in Deutschland und davon 500 Millionen in einen Fertigungsstandort in Erlangen, wo wir heute schon super wettbewerbsfähig Steuerungen und Antriebe fertigen. So. Jetzt investieren wir, und da sehen Sie auch schon Roboter, das ist schon echt modern. Und da legen wir nochmal nach. Wir bauen sozusagen das industrielle Metaverse, also die nächste Stufe dessen, was man mit Technologie in der Fertigung erreichen kann. Und da war ich mit einem Mann, der etwas jünger ist als ich, auf der Bühne, und der hat seine Geschichte erzählt. Der hat irgendwo angefangen als in der Fertigung mit mechanischen Tätigkeiten. Ist er dabei, ich sag mal vereinfacht, Roboter zu programmieren am Shopfloor. Und das war ihm nicht in die Wiege gelegt. Das ist alles andere als ein IT- oder Informatiker. Sondern es ist eine komplett neue Welt. Das heißt, hier ändert sich am Shopfloor etwas, was massiv ist, von einer mechanischen Tätigkeit hin zu einem demokratisierten Programmieren von Software für Roboter. Das ändert sich. Large Language Models, wenn Sie heute anschauen, was Sie damit machen können, das ist noch rudimentär, entwickelt sich gigantisch schnell. Wenn Sie in die Schule schauen, ich meine, viele schreiben dann ihre Schulaufgaben jetzt schon mit Large Language Models, das ist natürlich nicht der richtige Weg. Da wird es auch eine Lösung geben, dass man nach wie vor Leistung bewertet. Aber diese Methoden zu verwenden, und zwar aktiv zu verwenden, um seine Produktivität zu steigern, Dinge zu tun, schneller zu tun und sich aufs Wesentliche zu konzentrieren, das wird alle Leute betreffen. Unsere Softwareprogrammierer, die werden anfangen, erstmal sich ein Programm schreiben zu lassen und dann nochmal quer zu checken, ob es funktioniert oder nicht.
Aber ist das die Botschaft, die Sie auch bei Siemens allen mitgeben wollen? Vielleicht jetzt vor Weihnachten. Bei uns kann es jeder schaffen. Wir nehmen jeden mit. Es wird für jeden einen Platz geben. Ja. Die Transformation sorgt dafür, dass sich euer Arbeitsplatz verändert.
Jeder, der möchte. Ja, und das mache ich nicht nur für Weihnachten, das machen wir jetzt schon seit 3 Jahren. Wir reden
von Empowerment. Und wie viel Prozent der Leute möchten? Kann man das beziffern?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir jetzt, ich glaube, die letzte Zahl sind, glaube ich, sogar, ich sage immer 300 Millionen. Ich glaube, wir sind sogar bei 400 Millionen für Aus- und Weiterbildung ausgeben. Wir nennen das Growth Mindset. Also, dass jemand in der Lage ist zu wachsen, wenn er sich eben hingibt oder sie kontinuierlich lernt, von Rückschlägen sich nicht entmutigen lässt, sondern sagt, dann probiere ich es eben nochmal und ich werde das sein und ich kann es lernen und weiterkommen. Und dieses Thema Growth Mindset, was wir auch sehr stark kommuniziert haben, das ist mit einer der strategischen Hebel, die wir kommuniziert haben, die am meisten resoniert, wo sich Leute damit auseinandersetzen. Nehmen wir alle mit Sicherheit nicht. Mhm. Es gibt Leute, die das nicht wollen. Aber es gibt noch ein anderes Beispiel. Sie haben vorhin gesagt, dass es jeden betrifft. Wir haben ein Programm, das nennt sich Next Work. Das kategorisieren oder identifizieren wir erstmal die Fähigkeiten von den Menschen, die wir heute haben. Blue Collar, White Collar, also Shopfloor Ingenieure. Schauen, welche Aufgaben der Zukunft haben wir, welche Profile brauchen wir und trainieren dann ganz spezifisch mit einem Curriculum. Das kann mal nur ein Training für eine Woche sein oder auch mal 2 Jahre. Trainieren wir ganz spezifisch Menschen von, wo sie heute sind, mit ihren Fähigkeiten auf, wo sie in Zukunft hin müssen. Das machen wir jetzt wir haben jetzt identifiziert 75.000 Leute. Die meisten sind in der Tat eher aus dem Shopfloor, Blue-Collar-Worker. Und davon haben wir, glaube ich, schon die Hälfte durch in so ein Training gezogen.
Ja. Growth Mindset, das Stichwort ist interessant. Dahinter steht ja die Idee, dass allzu oft das Thema Talent überschätzt wird und es wird unterschätzt, die Kraft, die Menschen entwickeln, wenn sie einfach dazulernen wollen, sich weiterentwickeln wollen, sich immer verbessern wollen. Und das ist ein bestimmtes Mindset, das kann man schon, gibt es verschiedene psychologische Studien, sehr früh auch bei Menschen in der Jugend feststellen, ob sie es haben oder nicht. Ist auch die Frage, wie sie erzogen wurden. Und das kann man auch bei Führungskräften feststellen. Wenn man diese Kultur etablieren will in einem Unternehmen, dann braucht man Führungskräfte, die das erstens vorleben und dies zweitens auch steuern können. Wie erkennen Sie eigentlich Menschen, die ein solches Mindset haben, dieses Wachstumsmindset, diesen Willen, sich immer weiterzuentwickeln? Gibt es da so in Vorstellungsgesprächen Unterhaltungen, die Sie typischerweise führen, wo Sie es recht schnell festmachen können?
Also Neugier. Menschen, die neugierig sind, die nochmal nachfragen, habe ich das jetzt verstanden oder wie geht das jetzt oder wie funktioniert das? Die sind schon mal prädestiniert dafür, weil Neugier ist der erste Schritt, um zu sagen, ich möchte was lernen. Und der zweite Schritt ist sicherlich auch der, nehmen diese Menschen die Angebote an. Wir haben Trainings auf jedem Level, also auch Executive Trainings und so weiter. Wie wird das angenommen? Also das ist eine sehr vielschichtig. Aber am meisten sehen Sie es, sind es, und der letzte Punkt ist der, sind es Menschen, die sich weiterentwickeln. Also jetzt auch in der Persönlichkeit, in der Art und Weise, wie sie mit anderen Menschen umgehen und Ähnliches. Also dieses Paket, wenn Sie das mal zusammennehmen und so integral anschauen, dann merken Sie, wer hat den Growth-Mindset, wer hat den eher nicht.
Woran erkennt man bei Ihnen dieses Mindset?
Ich weiß nicht, ich bin auf jeden Fall neugierig. Ich bin neugierig, ich will viele Dinge lernen, im Detail wissen. Einmal im Monat wahrscheinlich so einen Deep Dive, wo ich sage, ich will von unseren Techies einfach mal Techies hören, die mir dann einfach mal richtig erklären, was heißt jetzt Large Language Models, was passiert jetzt da wirklich genau. Oder neulich ging es um das Thema unsere Kommunikationsdevices, 5G für Industrie. Ich verstehe noch gar nicht, was ihr da macht, habe ich mir hergeholt. Also, und das ist das Schöne, dass ich, wenn ich den Wunsch äußere, dann kommen die nämlich und die freuen sich auch, dass sie vorstellen dürfen. Und dann kommen halt Leute, die hängen mich nach einer halben Stunde ab, wenn ich sie nicht aufhalte, weil sie einfach so viel wissen über Technologie. Mhm. Was ja auch schön ist, ne, zu sagen, wissen, okay, so wann ja, kann ich folgen total. und jetzt muss ich nochmal nachfragen. Mhm. Aber das ist ganz toll. Daran merken sie das so.
Ich frage nämlich deswegen, weil natürlich für einen Konzern wie Siemens und für viele andere große Unternehmen ist es natürlich ein krasser Kulturwandel, wenn man davon ausgeht, dass sich die Menschen immer weiterentwickeln. Weil früher war es ja mal so, man hatte dann irgendwann seinen Job und den hat man 25 Jahre gemacht. Genau. Man hat mal ein, zwei Stufen auf der Karriereleiter gemacht. Aber heute ist es ja so, dass sich jeder Job dramatisch weiterentwickeln wird. Das ist in allen Industrien so. Und deswegen klingt das immer so toll, Growth Mindset. Aber in der Realität ist es wahrscheinlich viel, viel schwieriger umzusetzen, als das Schlagwort erstmal so glauben macht.
Ja, das ist auch schwieriger. Auch ich, wenn wir reden über Transformation, und wir haben eine Transformation des Energiesystems, der Welt, in der wir leben, Geopolitik ändert sich, also es ändert sich, und Technologie kommt noch oben drauf, es ändert sich wahnsinnig viel. Und es ist leichter gesagt. Fragen Sie sich mal, wann haben Sie das letzte Mal irgendeine Verhaltensweise bei sich selbst umgestellt? Und was für Kraft das gekostet hat, einfach neue Wege zu gehen, was anders zu machen. Also es ist leicht gesagt, es dann zu tun ist schwierig, auch in seinem Umfeld etwas zu ändern, in dieser Transformation. Was ich beobachte, ist, dass viele Leute es sehr gerne haben, wenn sie dann ein Umfeld haben, an Menschen, mit denen zusammenarbeiten, die sind richtig gut, macht Spaß und dann läuft es. Aber auch das muss sich verändern. Also Leute dann herzugeben und dann neue Leute reinzuholen, das ist auch eine Art von Veränderung, die schneller passiert, als wir glauben, weil wir uns einfach auch technologisch so schnell weiterentwickeln. Aber das am selbst zu, also sich selbst ehrlich zu machen und zu sagen, bin ich Teil davon oder stehe ich selber in der Tür und alle anderen sollen sich transformieren? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Und wie organisieren Sie das als Führungskraft? Also was muss man den Menschen sagen? Es gibt ja verschiedene Techniken. Die einen sorgen eher für Panik und für Angst. Da gibt es die Bedrohung von außen. Wir müssen uns verändern. Genau. Die anderen arbeiten mit Begeisterung. Wie machen Sie das?
Ich glaube, erklären, Inklusion mitnehmen. Erklären, die Leute auf die Reise mitnehmen und erklären, warum wir das tun. Warum das wichtig ist, um relevant zu bleiben in der Zukunft. Inklusion heißt, dass ich den Leuten erkläre, Beispiel, viele Leute fragen, wird jetzt Siemens eine Software-Company? Sag ich, nein, wir werden keine Software-Company. Unsere Strategie heißt ja gerade, wir verbinden die reale mit der digitalen Welt. Wir brauchen beides. Oder nach wie vor, und dann kommt wieder eine Software-Akquisition, sagen die, also doch, wird nur Software. Nee. Und dann, oder wenn man auf der Bühne steht und ich will natürlich über das Neue reden, dann muss ich auch sagen, und im Übrigen, das, was die Leute machen, mit dem wir heute Geld verdienen, wir wissen das zu schätzen, es ist ganz, ganz toll. Und wir brauchen euch. Gleichwohl müssen wir natürlich an dem Neuen weiterbauen. Und es geht weiter, also diese Inklusion und die Leute mitnehmen und dann auch echt unglaublich viel kommunizieren, was es einfach bedeutet für die Menschen. Und das ist eine meiner Kernaufgaben. Und dann der letzte Punkt ist der, man kann auch natürlich strukturell Raum schaffen. Ich gebe ein Beispiel. Also eine Art, wir haben zum Beispiel das, zwei Beispiele. Das Ladestationengeschäft auf der einen Seite oder Software für Netze, also Grid Control Software. Beides komplett neu und Ladestationen wachsen mit 30-40%. Das ist eine Wachstumsdynamik, die kann ich in meinen normalen Prozessen gar nicht abbilden. Also habe ich diese Art haben wir sozusagen als eine fast growing business separat gestellt. Die läuft nicht durch die Siemens-Prozesse oder mit den Siemens-Prozessen. Die hat sozusagen eine Freiheit, die man braucht, um mit dieser Geschwindigkeit zu wachsen. Gleiches gilt für unsere Software-Truppe. Die haben die Freiheit, wirklich ihre Leute zusammenzusuchen, aus dem Budgetrahmen rauszugehen, weil ich muss sie anders behandeln. Und das ist eine kleine Einheit. Das heißt, ich habe strukturell einfach schon auch den den Rahmen gegeben, dass hier was Neues entsteht, auch neue Geschäftsmodelle entstehen. Und das ist, glaube ich, das letzte Element, was man noch tun kann, indem man diese Räume schafft, wo sich dieses Neue entwickeln kann.
Wenn Sie mal zurückdenken an die letzten Jahre der Transformation, auch in der Verantwortung dafür, was ist Ihnen in der Zeit eigentlich am schwersten gefallen?
Ich glaube, was mir am schwersten gefallen ist, ist die Menschen, die ich mitnehmen muss auf diese Reise, und ich sage Ihnen, welche das sind, die mitzunehmen. Für Siemens arbeiten 320.000 Menschen. Ich mache Global Podcasts, Webcasts, das heißt, jeder kann sich da einwählen. Das ist schon mal wichtig. Dann habe ich die erste Ebene, meine Direct Reports plus, ich sage mal, sind 50, 60 Führungskräfte, die hole ich zu unseren Management-Meetings zusammen. Die kann ich natürlich händisch adressieren, wir diskutieren sehr viel. Wir haben 20.000, 25.000 Leute in Führungspositionen. Die sind entscheidend. Wie komme ich an diese Menschen ran? Wie kann ich denen erklären, was es bedeutet? Das ist für mich eine der schwierigsten Aufgaben, auch für meine Kommunikationsabteilung. Wie komme ich an diese Menschen ran? Die sitzen überall in der Welt. Es gibt keine Community. Ich kann sie nicht alle einzeln erwischen, aber auch nicht mit der großen Keule. Das ist eine der größten Probleme oder der größten Herausforderungen. Und die zweite Herausforderung ist die inhaltliche Frage zu stellen, wo transformieren die Firma hin? Also auf welche Märkte, welches Portfolio, wo allokieren wir Kapital und wo eben nicht? Also das Gleiche, was ich vorhin sagte, dass man eben fokussieren muss ich natürlich auch bei der Firma tun. Also in welche Themen investiere ich bewusst nicht, weil ich sie über ein Ökosystem, über Partner abdecke? Und welche muss ich investieren, weil ich hier die Zukunft der Firma schreibe? Und das ist eine konstant schwierige Aufgabe. Und diese beiden Themen würde ich immer in den Vordergrund stellen. Letzter wäre, die richtigen Menschen in mein Team zu holen, auf jeder Ebene. Und diese Leute für uns zu begeistern. Am Ende geht es um Talente, die für die Firma arbeiten, die den Unterschied machen.
Was heißt das? Das heißt, Sie haben durchaus auch mal Leute nicht bekommen, die Sie gerne gehabt hätten?
Ja, das passiert immer, klar. Aber es gibt mehr Fälle, es gibt weniger Fälle, wo wir es nicht gekriegt haben, als Fälle, wo wir es gekriegt haben.
Mhm. Nochmal zu den.
Das ist eine gute Botschaft.
Nochmal zu den vielen Führungskräften und der Strategie, die alle zu erreichen. Mir erzählte neulich einer, der viele CEOs in DAX und Familienunternehmen coacht, dass viele sehr müde sind von diesem ganzen Transformationsprozess, weil sie eben durch diese mittlere Management-Ebene nicht durchdringen. Was ist die Strategie, die dann wirklich zu erreichen? Mit welchen Instrumenten machen Sie das konkret?
Also es gibt so eine Art Global Webcast für unsere Führungskräfte, wo ich ganz bewusst diese Menschen einlade, um mit denen in Kontakt zu treten, auch Fragen zu stellen. Ich hoffe, dass sich immer mehr Leute einwählen. Das ist immer schwierig, weil das ist auch ein sprachliches Thema, das ist ein Zeitzonen-Thema, das ist ein sprachliches Thema. Es geht darum, dass ich auch sehr viel auch in die Regionen reise und mich dann vor Ort mit unserem Management zusammensetze, Zeit nehme, Townhall-Meetings mache, kommuniziere, was erkläre. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Der zweite ist unsere Training-Courses. Wenn ich kann auch nicht zum Bottleneck werden. Wir haben Trainings auf allen Ebenen aufgesetzt, auch ganz bewusst auf unsere 20.000 Führungskräfte, wo wir bewusst diese Themen trainieren, neue Geschäftsmodelle, wie man in Ökosystemen zusammenarbeitet. Was bedeutet Sustainability, Nachhaltigkeit, Riesenthema, was wir vorantreiben müssen. Also das sind die beiden Elemente, wie man an diese Menschen rankommt. Und der letzte Punkt ist der, was ich nicht tue, ist, viele reden über die bezeichnen diese Menschen als die Lähmschicht. Haben Sie schon mal gehört, ne? Oder Permafrost. Mhm. Also sagen dann, oben wird alles klar, aber irgendwo in der Mitte bleibt es dann hängen. Ich sehe das anders. Ich sehe das so, dass diese Menschen sitzen genau zwischen dem Executive Management, die klar sind, wo sie hinwollen, und den vielen, vielen anderen Menschen, die sich dann verändern müssen, wo dann das Budget hier gekürzt wird, hier allokiert werden muss. Die müssen umsetzen. Die sitzen wirklich an dieser Umsetzungsstelle.
Und sie haben Druck von oben und von unten.
Da wird es richtig schwierig.
Ja.
Ja, genau. Und da wird es richtig schwierig. Das heißt, das ist nicht die Lähmschicht, sondern es ist eigentlich die, und auch nicht Transformationsschicht, sondern das sind die Leute, die das umsetzen, was wir tun. Und die sitzen an dem schwierigsten Punkt, wo auch diese Umsetzung stattfinden muss. Deswegen muss man sie ermutigen, das zu tun, erklären, was hier passiert und auch die Werkzeuge an die Hand geben.
Wir kommen gleich nochmal ein Stück weit detaillierter auf Siemens. Ich würde gerne nochmal auf Deutschland insgesamt schauen, weil Sie eben das Thema KI angesprochen haben. Wir stehen ja nun auch nicht nur in den Unternehmen, sondern als ganze Nation vor einer großen Transformation. Da geht es einerseits um die Dekarbonisierung, ist viel drüber gesprochen worden. Auf der anderen Seite aber auch vor dieser Revolution, die durch künstliche Intelligenz ausgelöst wird. Und Sie hatten vorher gesagt, der Mittelstand ist eines der Assets Deutschlands. Da können wir ganz stolz drauf sein. Wenn wir jetzt aber auf die Breite der Unternehmen, auf die Breite der Bevölkerung schauen und dann auf diese große Revolution, die durch die künstliche Intelligenz, durch die großen Sprachmodelle, aber auch all die anderen Automatisierungstechnologien ausgelöst wird. Sind wir bereit dafür und wie wird das unser Land verändern?
Also wir sind noch nicht in Gänze bereit dafür für die Transformation und ich sage Ihnen auch, warum ich das glaube und das wird die Nation massiv verändern. Ich hatte vorhin gesprochen über die Ökosysteme, die sich aufgebaut haben um bestimmte Märkte herum, warum wir so stark sind. Das sind die Ökosysteme der alten Prägung. Also das heißt, ein Tier-3-Lieferant liefert an Tier 2, der liefert an Tier 1, an den OEM. Jeder addiert in der Wertschöpfungskette etwas auf und am Ende kommt ein Auto bei raus oder was auch immer. Das ist so ein linearer Prozess und da sind wir sehr gut. Zulieferkette. Die um Software und Digitalisierung sich aufbauenden Ökosysteme sind technologisch überdierte Plattformen. Das heißt, es geht um eine Plattform von verschiedensten Technologien. Software reißt Silos nieder. Also da gibt es dann Systeme, die sprechen miteinander, die vorher nicht miteinander gesprochen haben. Und typischerweise sehen Sie so eine Plattform-Game, das sehen Sie bei den Hyperscalern, also bei den Googles, AWS oder Microsoft, wo Sie einfach, und zwar es geht ja nicht nur um die Rechenzentren, es geht ja vor allem um die Services, die angeboten sind. Und um diese Services ranken sich so viele Entwicklungscompanies, die dann so ein Paket aufbauen, mit dem Sie einfach diese Cloud-Services nutzen können. Das ist ein typisches Ökosystem. Und diese Ökosysteme, die sich um so eine Technologieplattform aufbauen, die brauchen andere Fähigkeiten. Man muss offen sein. Also es geht nicht um geschlossene Schnittstellen und proprietäre Technologie. Man muss offen sein, modular, offen auch im Sinne von Geschäftsmodellen, mit anderen zusammenarbeiten. Man kann nicht alles selbst tun. Flexibel im Sinne der Anpassungsfähigkeit. Ich glaube, dass wir das erst lernen. Ein Beispiel ist dieses Catena X, wo sich die Automobilindustrie und Zulieferer zusammengetan haben, um eine Technologieplattform herum wirklich gemeinsam an dieser Wertschöpfungskette zu arbeiten. Ein sehr guter Ansatz, der hoffentlich auch zum Tragen kommt. Davon braucht's mehr. Und davon braucht's auch Teilnehmer aus dem Mittelstand. Auch der Mittelstand muss diese Plattformökonomie mitmachen, verstehen. Wir sehen erste gute Ansätze. Wir haben auf der Machine Tool Messe, auf der EMO, mit dem DMG Mori zusammen jetzt so eine Plattform aufgebaut, wie man mit einer Automatisierungssoftware und Machine Tool Plattform im Wesentlichen eine Maschine digital auf das Produkt trainieren kann, was sie maschinen soll. Also das ist das Produkt digital, die Maschine digital, die Steuerung digital. Man programmiert sie in der digitalen Welt und lässt es dann los, sozusagen, so dass sie gar keine Fähigkeiten mehr brauchen, so eine Maschine einzustellen. Es geht schneller mit weniger Kompetenz. Sie können Software nutzen. Das ist ein Beispiel für so eine digitale Plattform. Da braucht es alles, alle Zuspieler, die da zusammenkommen, auch die Produktlieferanten, die das Produkt fertigen wollen. Der Umbau in diese neue Art von Technologie zu nutzen als Plattform. Je mehr Teilnehmer zusammenkommen, desto werthaltiger wird diese Plattform. Aber es verlangt andere Denkweisen, Offenheit, Geschäftsmodelle. Das sind wir noch nicht. Ich glaube, das zu verstehen, das versteht die IT-Welt besser. Die sind so aufgewachsen, die können das. Die OT-Welt, also die Hardware-Welt, aus der wir eigentlich kommen, die versteht das eben noch nicht. Da gibt es auch übrigens bei Siemens Trainings für unsere Leute dafür, was es bedeutet, in diese neue Art von Ökosystem-Plattformen zu investieren oder welche Geschäftsmodelle entstehen. Wir haben selbst eine Plattform aufgebaut, die das unterstützen soll. Die heißt Siemens Accelerator. Das ist ein Technology Stack, das ist ein Ökosystem, das ist ein Marktplatz, wo man auch kaufen kann. Und wir versuchen dort auch mehr und mehr Leute dafür zu begeistern, damit zu machen. Aber die Grundidee ist, dass jeder seine Technologie um eine Plattform, um gemeinsame Schnittstellen sozusagen einbringt und Mehrwert schafft. Mhm.
Auf welche KI-Innovation freuen Sie sich eigentlich am meisten? Viele antworten jetzt, ja, der digitale Assistent, der mir hilft, meine E-Mails zu beantworten, Termine auszumachen. Ist es das bei Ihnen auch oder was anderes? Sie beschäftigen sich ja sehr intensiv mit der Technologie.
Ja, also jetzt antworte ich erstmal vom Geschäft her und dann von mir als Person.
Ja.
Also vom Geschäft her. Ich meine, ganz klar, der ganz große Hebel ist sicherlich die Produktivität bei Softwareentwicklung oder bei Legal oder wenn Sie hierher gehen und stellen sich vor, wenn wir eine Ausschreibung für einen Zugauftrag kriegen, da kommen stapelweise Ordner. Und die muss dann irgendjemand lesen und muss dann daraus einen Zug entwickeln, der dann auf diese Anforderungen passt. Wenn ich diese Ordner einlesen würde digital und würde mit Large Language Models, würde alle bisher designten Züge gegen diese Anforderungen laufen lassen und ich kriege meinen ersten Entwurf von dem Design. Ich spare mir Zeit und unglaublich viel Geld und wahrscheinlich auch noch Qualitätskosten.
Und die kommen ernsthaft als Ordner, so als Aktenordner? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, die kriegen sie auch digital, aber die kommen doch, ja. Kriegen sie auch digital. Aber die Kunst ist ja zu sagen, ich lese all diese Spezifikationen ein und dann spuckt mir das System erstmal so einen ersten Entwurf raus von einem Zug, der schon mal gebaut wurde und möglichst nah dran ist. Wie genial ist das?
Und Sie
also,
privat?
Solche Sachen.
Ja.
Ja, und jetzt noch ein Punkt. Und der andere Aspekt, der wirklich dann auch entscheidend ist, wir können mit Large Language Models nicht nur Produktivität von Entwicklern steigern von unseren Kunden, sondern wir können auch wirklich neue Produkte anbieten mit Funktionalitäten, die sie so nicht schaffen, weil sie einfach einen viel größeren Zugang über diese Foundation Models auf dann spezifische Daten haben und damit neue Produkte generieren können. Also Riesenchance. Für mich privat, das eine ist in der Tat, ich arbeite mit der, ich habe eine sehr starke Kommunikationsabteilung, die was Reden schreiben anbelangt, wo ich dann sage, also über Large Language Models wirklich auch mal mehr, also mal wirklich einfach die Geschwindigkeit, mit der wir das machen, die Qualität zu erhöhen. Aber was ich total cool fände, ist, wenn mir ein Large Language Model helfen würden, meine digitale Ablage zu machen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich ziehe halt teilweise Mails, teilweise Anlagen noch irgendwo händisch irgendwo hin und lege sie ab. Das muss automatisch gehen, oder? Mhm. Also es kostet mir einige Stunden in der Woche. Das muss automatisch gehen.
Absolut, kann ich nur unterstreichen. Wenn wir nochmal auf die Industrie schauen, ist KI dann sowas wie die Schicksalsfrage der deutschen Industrie? Weil all die Themen, die Sie adressieren, Produktivität, Innovation, Geschwindigkeit, das ist ja das, was die Industrie braucht, um in den nächsten Jahren bestehen zu können.
Ich beantworte die Frage wie folgt. Die große, und das ist auch die Strategie von Siemens in einem Satz zusammengefasst, wir verbinden die Reale mit der digitalen Welt. Dieses Verbinden der Realen mit der digitalen Welt ist ultimativ der große Hebel, um Ressourcen einzusparen, schneller zu werden, Zykluszeiten zu verkürzen. Es ist unglaublich, was man damit machen kann. Dahinter steht der Wert der Daten. Das sind geometrische Daten, operative Daten. Also jede Art von Datum landet in der digitalen Welt. Und mit diesen Daten mehr anfangen zu können. Das ist eine unglaubliche Menge. Also so ein Werk in Amberg, das produziert 500.000 Netflix-Videos im Monat. Kann keiner mehr handhaben. Da müssen Sie vorher rausselektieren, was sind relevanten, was sind sie nicht. Dazu brauchen Sie Intelligenz, um dann mit diesen Daten vernünftige Dinge zu tun. Und das umfasst im Wesentlichen KI, künstliche Intelligenz, also praktisch der Umgang mit einer Riesenmenge von Daten, um dort werthaltige Informationen rauszuholen und auch Entscheidungen zu treffen. Ja, das wird eine große Rolle spielen. Ich glaube, die Firmen, die das machen werden, werden sich schneller besser entwickeln, als die es nicht tun werden. Und damit ist es eine Schicksalsfrage.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Und jetzt lassen Sie uns mal über die Firmen sprechen, die diese Technologie entwickeln. Und da sind wir ja jetzt sehr schnell bei den Hyperscalern, die Sie schon angesprochen hatten, beziehungsweise OpenAI, einem Unternehmen, was von Microsoft unterstützt wird. Und wir kommen gleich zu dem Projekt, den Siemens Industrial Copilot, den Sie selbst zusammen mit Microsoft entwickeln. Aber lassen Sie uns vorher mal auf der Metaebene einsteigen. Wenn es doch so ist, dass die Technologie die Schicksalsfrage der deutschen Industrie ist, begeben wir uns nicht in eine schicksalshafte neue Abhängigkeit dadurch, dass wir im Grunde unser komplettes Innovationssystem auf der Software laufen lassen, die anderswo entwickelt wird? Ist das nicht total besorgniserregend?
Also nicht notwendigerweise. Was Sie brauchen, ist Folgendes. Das eine ist, was Sie heute, wenn wir über Large Language Models reden, dann reden wir über diese großen ChatGPT-Modelle 2, 3, 3, 5 oder 4. Gibt es ja andere auch. Llama, also Open von Meta und ähnliche. Google kam gestern mit einem Announcement raus. Die nennen sich solche Foundation Models. Also das sind Modelle, die auf generativ trainiert sind. Also jede Art von sprachbezogener künstlicher Intelligenz greift auf die Welt der Daten zu, die überall verfügbar sind, und diese Modelle werden trainiert. So ein Modell zu trainieren, also wenn Sie von GPT 2 auf 3 gehen oder 3 auf 4, kostet irgendwas zwischen 100 und 300 Millionen. Nur so ein Modell zu trainieren. Das kann nicht jeder. Das ist die erste Frage. Da gibt es auch einen Shakeout vermutlich, weil ein kleines Startup kann mal nicht eben so ein Foundation Model trainieren. Davon werden wir uns abhängig machen. Vielleicht gibt es ja auch ein Startup hier, in das investiert wurde. Vielleicht gibt es das ein oder andere, was dazukommt aus Europa. Aber davon gibt es auch in den USA schon eine ganze Menge. Also das ist ja, da haben sie eine Wahl. Ich glaube, es wird einige Foundation Models geben, die großen Hyperscaler werden trainieren und so weiter. Diese Abhängigkeit, mit der müssen wir uns auseinandersetzen. Vermutlich brauchen sie auch eins aus China. Der eigentliche Schritt, wenn ich jetzt über die deutsche Industrie rede, wie schaffe ich jetzt Wert von diesen Large Language Models? Und zwar Wert, dass ich sage, die geben mir verlässliche Aussagen auf der Basis, deren ich Entscheidungen treffen kann, auf deren Basis, deren ich Innovationen auslösen kann oder Systeme optimiere. Da braucht es noch etwas dazu. Da braucht es noch spezifische Daten, die Sie nicht im Netz finden, auf diese Modelle nicht trainiert sind, die werthaltig sind. Das ist proprietäres Know-how. Und was man kann einen Raum einrichten, wo man diese Foundation Models nimmt und denen diese zusätzlichen Daten gibt und sie darauf trainiert, dann aber spezifische Aufgaben. Da müssen wir ganz vorne dabei sein. Da braucht es eben Domain-Know-how, da braucht es diese spezifischen Daten, auf denen all unsere Zulieferer sitzen, die wir haben, die OEMs, die wir haben. Die sind hier verfügbar mit ganz spezifischen Aufgaben, um neue Produkte zu entwickeln, schneller zu werden und so weiter. So, und darauf Modelle zu trainieren und da weiterzukommen, das ist deutlich weniger kostenintensiv, weil Sie eben nicht auf die Welt schauen müssen, um Daten zu trainieren. Sie brauchen weniger Rechenleistung, weniger Investitionen, und Sie brauchen das, was uns auszeichnet, Domain-Know-how und das spezifische Wissen von der Hardware und der Software.
Die Frage ist halt, wo die Wertschöpfung am Ende ist, wo die meiste Wertschöpfung ist.
Und am Ende, ja, wenn Sie ein Foundation Model einsetzen, dann werden Sie dafür Geld bezahlen. Also für jeden Entwicklersitz, der dieses Model benutzt. Ich weiß nicht, was Sie da zahlen werden. 10 Euro pro Monat, 20, weiß ich nicht. Aber es wird einfach ein Wert sein. Die Wertgenerierung ist viel größer. Wenn Sie damit wirklich ein Auto schneller entwickeln können oder ein besseres Auto entwickeln können oder Ressourcen sparen, haben Sie einen viel höheren Wert. Das heißt, da ist noch in diesem Technologie-Stack sind noch so viele andere Wertschöpfungsstufen, wo Geld verdient werden kann, dass ich nicht glaube, dass das entscheidende Spiel ist, wer diese Foundation Models liefert. Ja. Es ist ein wichtiges, Sie brauchen das Richtige. Und übrigens, Sie werden auch ganz, ganz verschiedene einsetzen, tun wir übrigens auch. Und wir haben jetzt gestartet mit Microsoft. Aber davon wird es mehr geben, da wird es auch einen Wettbewerb geben. Also da bin ich jetzt mal halb entspannt, weil ich glaube, da wird es ein Angebot geben, was man auswählen kann. Es ist ein Wertschöpfungsteil, an dem wir vermutlich nicht partizipieren, Siemens nicht, wir machen das nicht. Aber alles, was danach folgt, da sind wir dabei.
Dann lass uns darüber mal sprechen. Sie haben mit Microsoft, wie Sie es gerade auch gesagt haben, den Siemens Industrial Copilot entwickelt und jetzt gerade vorgestellt. Das ist ein Assistent, der mit Hilfe generativer KI zur Steigerung der Produktivität und der Kollaboration von Mensch und Maschine beitragen soll. Was genau sollen die Mitarbeiter damit machen können?
Also was wir tun, es gibt zwei Ebenen, wo wir kollaborieren. Die eine ist noch, die nehme ich jetzt noch vorne weg, dann komme ich auf Ihre Frage. Wir kombinieren Teams und Teamcenter. Teams ist das, worüber wir uns jetzt momentan unterhalten im Wesentlichen oder eine ähnliche Plattform. Und Teamcenter ist die Plattform, die die Daten hält für unsere Digitalisierungsdaten, CAD-Daten oder ähnliche. So, und wenn wir heute in Teams mit uns unterhalten, ist das schön. Wir sprechen einfach, schauen uns an, tauschen Audio-Files aus. Wenn Sie Entwickler auf einer Teams-Plattform zusammenentwickeln wollen, dann wollen die ihre 3D-Modelle seamless anschauen, Daten einspielen und so weiter. Wenn jemand was ändert, soll das beim anderen genauso funktionieren. Diese Integration, sodass dieses Teams wirklich auch von Entwicklern-Community mit komplexen Funktionen benutzt wird, das ist eine andere Art von Kooperation, die wir auch mit Microsoft machen. Die über Large Language Models, das wird Folgendes passieren. Wir nehmen jetzt zwei unserer Softwareprodukte. A, unser TIA-Portal, das ist das Portal oder das ist die Entwicklungsumgebung, mit denen Sie Industriesteuerungen programmieren. Das ist eine spezielle Umgebung. Und das zweite ist unsere Software-Suite für Simulation. Wir haben eine Software, wir können alles simulieren. Wenn Sie Fluid Dynamics oder wenn Sie etwas erhitzen oder wenn Sie was schütteln, also Mechanik, Elektrik.
Also alles, was in der Fabrik Software so gemacht wird.
Oder auch oder sogar Software. Sie können simulieren, dass eine Software auf Silicon läuft. Diese zwei Ebenen oder die zwei Bereiche von Softwareangeboten, die werden jetzt versehen mit Plugins, also mit Large Language Models Plugins, wo Sie dann sagen können, ich hätte gerne, zum Beispiel bei dem Thema PLC, Steuerungsprogrammierung, können Sie sagen, ich habe hier eine Simatic 1700 mit den und den Sensoren und ich möchte eine Fertigungslinie steuern, die mir, keine Ahnung, eine PLC zusammenschraubt. Und dann kommt da ein Code raus in Programmiersprache für die PLC, der entwickelt wurde auf Basis all der schon vorhandenen Codes, die wir schon gemacht haben, die auch schon ähnliche Aufgaben gemacht haben. Und dann kommt ein erster Schuss. Und der Entwickler braucht nicht eine Zeile Code schreiben, sondern er kriegt erstmal ein Programm, was dann funktioniert. Dann kann er sagen, da stimmt was nicht, dann kommt ein besseres Modell. Mhm. Und damit hat er automatisch programmiert.
Einer der ersten Kunden für das Modell ist ja Schaeffler. Was machen die damit konkret? Genau. Vielleicht können Sie das mal an ganz konkreten Beispielen beschreiben, dass sich auch nicht so technisch versierte Menschen das genauer vorstellen
können. Also ich versuche es mal ganz einfach zu tun. Beim Schaeffler geht es mehr um den Shopfloor. Also da gibt es Roboter oder AGVs, die auf dem Shopfloor rumlaufen. Da läuft ein Programm drauf. Da haben sie auch eine Programmierumgebung. Und wenn Sie jetzt sagen, der Roboter, der bewegt sich zu schnell oder der soll mal die andere Aufgabe vollführen, dann können Sie das mit dem interagieren über Sprache. Und dann wird er programmiert und dann macht er was anderes. Das ist die einfachste Version, das zu erklären. Also wir demokratisieren damit sozusagen die Softwareentwicklung, machen es sehr, sehr einfach für Leute am Shopfloor, die mit Steuerungen am Shopfloor arbeiten, mit Robotern oder mit solchen AGVs, also mit so Automated Guided Vehicles.
Ja. Wir hatten anfangs kurz über die Debatte der Deindustrialisierung gesprochen in Deutschland. Sie haben ja ganz viel Kontakt mit Menschen aus dem Mittelstand, mit Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes. Ist das eigentlich eine Entwicklung, die Sie bestätigen können? Findet die statt, die Deindustrialisierung, oder ist es am Ende nur die ewige Warnung und die Hoffnung, dass dann Lobbyisten noch ein bisschen was rausschlagen können in Berlin?
Also es ist ernst zu nehmen, um das so zu sagen. Also ich fange an mit sehr energieintensiven Branchen, die, ich glaube, da sieht man schon eine Ausweichbewegung. Ich kann jetzt mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel der Martin Brudermüller nochmal 10 Milliarden in einen Cracker in Deutschland investiert. Sehr unwahrscheinlich. Da ist einfach die sind Energiekosten weggelaufen. Das heißt aber nicht, dass ich glaube, dass sich eine BASF von Deutschland verabschiedet. Aber es wird eine andere Struktur sein, wo man vielleicht eher komplexere Chemie macht, aber keine Basischemie mehr oder ähnliches.
Also ich glaube, ist das schlimm eigentlich oder ist das ein normaler Prozess, den wir akzeptieren müssen? Weil die Energiepreise werden ja hoch bleiben.
Ja, also meine Meinung ist, den müssen wir akzeptieren. Also wir können nicht uns erträumen, dass wir ein Niedrigenergieland werden. Das werden wir nicht sein, sondern man muss es akzeptieren. Ich glaube, man muss das eine tun. Man muss überlegen, kann und möchte ich mir einen Teil dieser hochenergieintensiven Wertschöpfung aufrechterhalten? Sicherlich nicht in dem vollen Volumen, um alles abzudecken, sondern um nachfolgende Prozesse sozusagen integral zu betreiben zu können. Also ich sage, ich brauche also einen gewissen Anteil an Basischemie zum Beispiel, um dann auch wirklich die Downstream-Chemie, die ich noch habe, integral betreiben zu können, integriert. Kann ich das verteidigen? Es wäre der Versuch wert. Wenn nicht, muss man überlegen, kann ich dennoch Innovation treiben, auch wenn ich diese Schritte nicht habe. Es gibt andere Bereiche auch, aber ich glaube, da wird es definitiv eine Veränderung geben. Wir haben dieses billige Gas aus Russland nicht mehr. Wir haben diese billige Energie nicht mehr. Wird sie irgendwann mal billiger werden, wenn alle die Windmühlen, die wir jetzt aufbauen und die Photovoltaikmodule, die investieren, abgeschrieben sind? Mag sein. Aber bis dahin ist die Entscheidung schon gefallen. Das heißt, also da wird es einen Trend geben. Jetzt gehe ich mal zu einem Mittelstand, der vielleicht nicht so energieintensiv ist, aber das spielt schon die Kosten im Land spielen eine wesentliche Rolle. Nicht nur das, sondern auch Steuern und alles, was zusammengehört. So ein richtiges Niedrigkostland sind wir nicht. Da sehe ich schon, dass es Überlegungen gibt, wo denn die neuen Investitionen hingehen. Ich sehe auch, dass viele zögern, sie nach China zu setzen, aus den Gründen, die wir auch vorher gesagt haben, weil die Abhängigkeit von vielen Mittelständlern, erinnert sich an meine Eingangsworte, China ist der größte Industrialisierungswirtschaft der Welt. Deswegen investieren auch viele von unseren Mittelständlern nach China. Ich sehe schon, dass viele sagen, vielleicht geht die nächste Investition nicht nach China, sondern woanders hin und dann vermutlich auch nicht nach Deutschland. Also diese Diskussionen gibt es. Zum Beispiel in die USA. Vielleicht auch nach Asien oder nach Indien. Also es gibt schon Ausweichbewegungen in die Richtung. Aber USA ist im Gespräch. Im Übrigen auch Mexiko. Also als Niedrigkoststandort next to United States. Findet auch statt. Aber ich sehe auch, es wird auch in Deutschland noch investiert. Aber wir müssen das sehr, sehr ernst nehmen. Sonst gehen Investitionen weiter zurück. Wir müssen die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland weiter stärken.
Das ist eine Diskussion, vor der sich Siemens auch nicht verstecken kann. Sie haben es ja vorhin gesagt, 1 Milliarde Investitionen in Deutschland. Allerdings, wenn viele ihrer Kunden in andere Regionen gehen, dann müssen sie sich auch bewegen. Wie ist denn die Langfristentwicklung? Wird Deutschland an Bedeutung verlieren, was Zukunftsinvestitionen oder Investitionen insgesamt angeht? Und zum Beispiel die USA relevanter werden?
Ist schwer zu sagen. Also die USA macht auf jeden Fall den Schritt in die richtige Richtung. Inflation Reduction Act, der nicht nur CapEx, also Kapitalausgaben, fördert, sondern auch die Betriebsausgaben, zumindest in der Hochlaufphase, sehr, sehr schlau gemacht. Sehr, sehr unbürokratisch, wird definitiv Investitionen anziehen und damit wegnehmen von anderen Ländern. Indien wird es sich auch anschicken, zu sagen, wir sind ein schnell wachsender Markt. Also endlich, alle haben drauf gewartet, da passiert wahnsinnig viel. Also das heißt, die Welt überall wird gezogen. Das ist mein Trend, Globalization, den wir Globalization genannt haben. Es wird da was passieren. Deutschland muss seinen Platz finden in diesem Umfeld. Wir werden es nicht schaffen, an all die Industrien wettbewerbsfähig zu investieren in Deutschland, in die wir in der Vergangenheit investiert haben. Es wird neue Wege nach vorne geben müssen. Was steht uns an? Es ist Hightech. Ich glaube, wir zeichnen uns auch durch tiefe Technologie, Hightech. Und zwar mit Domain-Know-how und dann eben kombiniert mit Software. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Den Schritt, den müssen wir gehen. Wenn wir jetzt viele Dinge richtig tun, in unsere Infrastruktur investieren in Deutschland, in Aus- und Weiterbildung, die richtig guten Menschen haben und anziehen und ausbilden, dann kann uns das gelingen.
Das heißt, Deutschland wird nicht unbedingt die nächste Milliarde sicher von Siemens als Investitionen bekommen. Die Hausaufgaben müssen gemacht werden. Sehen Sie, so habe ich es jedenfalls verstanden, sehen Sie, dass die Bundesregierung da in die richtige Richtung geht?
Also zunächst mal haben wir schon eine Milliarde investiert, die muss jetzt erstmal produktiv werden.
Wir sprechen über die nächste Milliarde jetzt.
Da fühlen wir uns wohl. Wo die nächste hingeht, wird sich zeigen. Das hängt von den Märkten natürlich ab. Tendenziell sehe ich uns definitiv auch in den USA mehr investieren. Wir haben ja schon dort auch verkündet, 200 Millionen in der Fertigung für Züge, 150 Millionen Elektrifizierung. Wir werden auch sicherlich in Indien was sehen. Aber und deswegen, wo die Zukunft geht, ich weiß es nicht. Ich kann mir gut feststellen, dass wir diese Strategie, die wir verfolgt haben, im Sinne von, wo kann ich wachsen, wo kann ich resilienter werden und wie kann ich Innovation treiben, die werden wir weiter verfolgen.
Mit welchen Gefühlen schauen Sie denn, weil wir gerade über die USA gesprochen haben, schauen Sie denn in die USA, was die Wahlen im nächsten Jahr angeht?
Gemischte Gefühle, ne? Also ich denke, also das kann ich jetzt hier ganz offen sagen, ich glaube, es wäre fatal, wenn ein Herr Trump wieder gewählt werden würde. Mhm. Ich glaube nicht, dass er die ganzen Aktionen, die er losgetreten hat, die amerikanische Wirtschaft wachsen lässt, wie Inflation Reduction Act oder was, zurückdrehen wird. Aber es wird halt wieder ziemlich erratisch werden. Man weiß nicht, woran man ist. America First ist nicht gut. Also diesen Protektionismus, der hilft nicht.
10% Flat Tax auf alles.
Genau, und dann auch das Rücksteuern. Er ist ja auch kein ausgesprochener Befürworter für die Maßnahmen, die uns in die Nachhaltigkeit bringen, also Energiereduktion. Das ist alles fatal.
Und das würde Siemens natürlich massiv treffen.
Naja, wir sind nicht nur, weil ich hatte gesagt, ich glaube nicht, dass er den Inflation Reduction Act zurückdrehen wird. Er wird viele Themen weitermachen und wir sind sehr, sehr gut positioniert. Also auch als, wir sind ja Zulieferer für die Industrien, die sich dort ansiedeln und da sehen wir einen unglaublichen Zug. Ich mache mir da weniger um Siemens eine Sorge, sondern mehr darum, wie USA dann eigentlich dann mehr oder minder erratisch in der Weltpolitik agiert. Unter anderem auch das Thema Ukraine-Krieg. Ohne die amerikanische Unterstützung ist es auch schwierig, muss man dazu sagen. Das hat er schon angekündigt.
Dramatische Wahlergebnisse könnten auch in Deutschland bevorstehen, wenn wir ans nächste Jahr denken. Mhm. In Umfragen ist die AfD in vielen Regionen in Ostdeutschland schon die stärkste Kraft. Müssen sich CEOs da stärker positionieren, wie einige Kritiker sagen?
Also ich mache mir auch dazu Sorge natürlich und da geht es weniger um die eine oder die andere Partei. Es geht darum, wofür diese Parteien stehen, dass sie eben nicht für Inklusion stehen, für eine gute Einwanderungspolitik, Austritt aus Europa und all die ganzen Themen. Teilweise ist das eine, also ist meine außenstehende Beobachtung, ist es eine, das sind viele Wähler, die einfach das Thema Immigration wahnsinnig im Vordergrund stehen und auf der Basis dann auch eine Wahlentscheidung treffen, aber nicht sehen, dass es noch viele, viele andere Themen gibt, die man definitiv nicht teilen kann. Wir melden uns schon zu Wort, dann, wenn es um unsere Belange geht oder die um der Industrie, um die Belange der Firma und der Industrie in einem größeren Kontext. Und dann eben mit Aussagen, wir arbeiten mit allen Parteien, die zugelassen sind. Ich meine, nochmal dazu sagen, das sind alles zugelassene Parteien. Allerdings, wenn sie vom Wertesystem her ein Wertesystem vertreten, was wir nicht sehen, ich habe es schon aufgezählt, Offenheit, Inklusion, Europa, sprechen wir auch dazu.
Das heißt, Sie adressieren das auch intern mal. Ich meine, Ihre Belegschaft ist sicher auch ein Abbild der Bevölkerung und das heißt, Sie haben einen guten Anteil auch AfD-Wähler im Unternehmen. Wie geht man damit um?
Ja, ich meine, wir haben auch 320.000 Menschen und davon sitzen 320.000 minus 85.000 nicht in Deutschland. Und all die sind mir wichtig und ich will auch ganz, ganz viele von denen auch hier nach Deutschland bringen und deutsche Leute ins Ausland bringen, weil wir die dort trainieren auf unterschiedlichen Märkten, auf unterschiedlichen Kulturen, weil wir Diversität zu wertschätzen wissen in jeder Form und Ausgrenzung nicht tolerieren. Deswegen sprechen wir auch darüber.
Wir haben vorhin intensiv über die Transformation bei Siemens gesprochen. Ich würde gerne jetzt zum Schluss nochmal über Ihre persönliche Transformation mehr hören. Inwiefern haben Sie sich eigentlich in Ihrer Zeit als CEO verändert? Inwiefern, weil es heißt ja immer, Macht verändert Menschen. Ja. Wie hat die Macht Roland Busch verändert?
Also ich versuche mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben. Das ist schon mein erster Punkt. Und ich versuche auch ein Umfeld zu generieren, was mir nachher die Wahrheit sagt oder offen mit mir umgeht.
Wie funktioniert das?
Und mir rückwärts geht. Ja, das ist ein täglicher Kampf. Das Wichtigste ist, wenn jemand ihnen Botschaften gibt, die sie nicht hören wollen, weil sie negativ sind, weil es Probleme sind, auf keinen Fall abstoßend reagieren, sondern aufnehmen, zuhören. Und auch geduldig zu hören, auch wenn es einem nicht passt. Ich versuche auch Kontakt zu halten. Ich reise viel, spreche mit vielen Menschen in der Organisation. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Auf dem Boden bleiben heißt halt auch, dass ich für mich ist, jeden Menschen, den ich in die Firma heuern kann, der mehr Fähigkeiten hat oder besser oder schlauer ist als ich, ist ein Gewinn. Also ich muss nicht Leute holen zu mir, die wo ich immer sagen kann, ich habe einen gewissen Abstand. Ich glaube, das für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass ich mich mit den besten Leuten der Welt umgebe und die sozusagen auch in ihren Entscheidungsfreiheiten wahnsinnig viel Freiheit gebe, sie in die Firma integriere. Das ist für mich wichtig und sich auch darauf zu konzentrieren. Es geht, ich mache mir immer wieder, vergegenwärtige mir immer wieder, es geht nicht um mich als Person, es geht um meine Funktion, um den CEO von Siemens. Da steckt natürlich auch eine Person dahinter. Aber im Vordergrund steht die Firma und das, was wir mit der Firma erreichen wollen und müssen, um sie in die nächste Liga zu bringen oder weiterzuentwickeln. Und sich da ein bisschen zurücknehmen. Ich glaube, das ist der, oder sich nicht so wichtig zu nehmen, vielleicht ist das der bessere Ausdruck.
Wenn man mit Menschen spricht, die sie auch lange kennen und immer wieder mit ihnen eng zusammengearbeitet haben, dann hört man manchmal auch, dass sie schon auch als jemand gelten, der mal ruppig werden kann, wenn es nicht ganz so schnell geht, wie er sich das vorgestellt hat. Ist das ein Thema, an dem Sie arbeiten?
Also ich glaube, ich habe da, ja, in der Tat. Also ich hoffe mal, dass Sie das immer weniger hören und dass ich da ruppig bin. Ist eine gute Frage, ich werde mal nachfragen. Im Ernst, ich glaube, dass ich hab mich da schon verändert. Also wenn es mir nicht schnell genug geht, dann sage ich das auch. Aber ich glaube, also einen ruppigen Umgangston hätte ich jetzt nicht gesagt, dass ich habe. Jetzt bin ich nicht etwas biased, ne? Also weil ich immer mich sehe. Aber ich sage natürlich, wenn mir was nicht passt, das ist auch meine Aufgabe. Mhm. Ich versuche das immer in den Kontext zu stellen, zu erklären, warum es so ist. Und auch die Möglichkeit zu geben, zu sagen, wie kann man helfen, wie kann man besser werden. Aber ich würde sagen, ja, ich hoffe mal, dass es nicht so ist, dass ich da ruppig werde.
Ihr Vertrag läuft ja bis März 2025. Ist Ihre Mission dann schon abgeschlossen?
Also wenn Sie mich darauf ansprechen, wo die Transformation steht, da sind wir mittendrin. So gesehen ist sie nicht abgeschlossen.
Das heißt, Sie würden gerne weitermachen?
Also ich habe erstmal entscheidet es der Aufsichtsrat, Punkt 1. Punkt 2, ich liebe meinen Job.
Aber man hat ja selbst auch noch Mitspracherecht, wenn Sie selbst sagen, ja, dann ich bin dann 61 und können mir auch was anderes vorstellen. Ja. Oder Sie sagen, 60 ist das neue 50, ich mache erst recht weiter.
Also, sag mal so, ich glaube, Frau Volz, mir geht's gut. Ich empfinde in dem Job, den ich habe, keinen Stress. Ich habe viel Arbeit. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Macht Spaß, mit dem Team zu arbeiten, es weiterzuentwickeln. Also, das kann ich sagen. Und dann muss dann irgendwann der Aufsichtsrat mal entscheiden, was er tun möchte.
Sie haben viel Arbeit. Ich frage mich immer, wie Sie es hinkriegen, nebenher noch so viel zu lesen. Was ist so ein Buch, was Sie in letzter Zeit gelesen haben? Ich finde es immer interessant, wenn ich Sie treffe, haben Sie immer ein neues Buch gerade gelesen, das Sie beschäftigt? Was ist es aktuell?
Also ich bereite mich jetzt auf, ich gehe jetzt auch ein paar Tage in Weihnachtsurlaub. Ich habe in der Tat kein offenes Buch, was ich lese, alles abgeschlossen. Muss jetzt in meinem Stapel, den ich gekriegt habe, mal welche rausziehen. Mhm. Ich wüsste ehrlich gesagt gar nicht, was ich Ihnen sagen sollte, welche nächsten Bücher mir auf der Liste stehen.
Was hat Sie zuletzt beeindruckt?
Aber das war ein Welt über die, so ein Abriss über die Geschichte, eine kurze Geschichte über die Zeit. Ich weiß nicht, den genauen Titel kann ich Ihnen noch sagen. Mhm. Auf jeden Fall, das hat mich beeindruckt, weil da ging es einmal von der Entstehung unseres Planetensystems bis in die Jetztzeit, in einem kurzen Abriss, was da passiert ist und was die wesentlichen Mechanismen waren, die dazu geführt haben. Unglaublich, unglaublich.
Ja. Kurz vor dem Weihnachtsurlaub, wie entspannt der CEO von Siemens? Schalten Sie ab? Sind Sie dann nicht erreichbar? Wie muss man sich das vorstellen?
Also ich bin immer erreichbar und ich schaue auch jeden Tag in meine Inbox. Also das schafft mir mehr Ruhe, als nicht reinzuschauen, weil dann weiß ich, was da läuft. Aber gut ist, jetzt in der Weihnachtszeit, in der Jahreszeit, da geht der E-Mail-Inflow, der geht schon massiv nach unten. Also das ist eine entspannte Zeit. Wir haben jetzt unseren Jahresabschluss abgeliefert, der ist sehr gut, kam auch sehr gut am Kapitalmarkt an. Also das hat sich wohl gefühlt. Wir haben nächste Woche noch ein Management-Meeting, wo wir nochmal die Prioritäten fürs nächste Jahr festlegen. Ich freue mich drauf. Also ich treffe mich sehr, sehr gern mit dem Management-Team, tausche mich mit ihm aus. Mhm. Wir haben auch ein paar wichtige Botschaften noch mitzubringen. Das heißt, und so gesehen, also die letzten Wochen jetzt vor Weihnachten sind für mich eigentlich eher Wohlfühlzeit. Klar, es gibt noch einiges zu tun. Und dann freue ich mich auf ein paar Ruhetage.
Wir freuen uns auf einen Austausch weiter im nächsten Jahr. Bis dahin erstmal ganz herzlichen Dank und auf ganz bald.
Sehr gerne, Herr Matthes. Ihnen alles Gute.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Lukas Teppler und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Matthes.
Zinsen, Immobilien, Geopolitik, das Jahr der Entscheidungen. Das ist das Motto des diesjährigen Bankengipfels. Banken sehen sich gerade mit einer Vielzahl von Krisen konfrontiert. In dieser Situation sind unabhängige Informationen und Orientierung wichtiger denn je. Beim Bankengipfel erwarten Sie daher News und Networking sowie wertvolle Impulse von Vordenkern aus Banken und Tech. Wir freuen uns auf Sie am 4. und 5. September in Frankfurt. Mit dem Vorteilscode Bankengipfel24 erhalten Sie 15% auf den Teilnehmerpreis unter handelsblatt-bankengipfel.de.